Ja, also das Thema ist ja im 21. Jahrhundert die Gottessprache, die ist ja im Grunde genommen immer gleich. Es gibt einen Theologen, der hat folgenden überraschenden Satz geprägt. Dieser Theologe hat gesagt, der Gläubige und der Ungläubige treffen sich im Zweifel. Das ist ein toller Satz, den muss man auch erstmal kauen. Ja. Dieser Theologe heißt Josef Ratzinger und wir wissen ja, was aus dem geworden ist. Ich werde natürlich auf theologische oder viel besser ist auf ja, glaubensmäßige Themen zurückkommen. Aber ich glaube auch, sie haben nichts dagegen. Ich fange an mit dem Fastelovend. Ja? So wie man mich kennt und wie ich auch gleich erklären werde, was viele Leute, also verstört fast, zum Beispiel jetzt, dass ich hier in der schönen Bartelkirche, Bartholomäus, Kirche mit der Pappnase tatsächlich stehe, ja, verstört viele Leute. Ich erkläre aber gleich, warum ich das vollkommen in Ordnung finde und Sie hoffentlich auch. Bartholomäus, Apostel, ne? Der mit dem Messer dargestellt wird, weil die Grausamkeit der Menschen ist ja also abgrundtief und wie man ihn gefoltert hat, will ich jetzt nicht sagen. Aber der Bartel, man kennt natürlich Bartholomäus aus dem schönen Spruch, das ist, wo der Bartel den Most holt. Ne? Bartel ist ja Bartholomäus. Wird mir doch einer einen Most holen, Jota, ich habe ein Wasser, ist auch juck. Aber das nur nebenbei. Also, ich will mal vielleicht so anfangen und behalte bewusst die Pappnase auf. Es gibt viele Leute, die sagen, das geht nicht. Entweder oder. Entweder Kirche oder Karneval. Entweder Gott oder die Welt. Ist das richtig? Manchmal muss man entweder oder sagen. Hängen musst du, lieber Christ, wähl, wo deine Seite ist. Manchmal ist es wirklich vonnöten, ja oder nein zu sagen. Eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Aber, da bin ich fest von überzeugt, das darf nur die Ausnahme sein von der Regel. Die Regel, die katholische Regel ist anders. Und da darf ich als Paten nehmen, einen Theologen, der wirklich alles andere ist als ein linker Theologe, ist jetzt allerdings schon lange Jahre tot, einer der größten Theologen, die wir hatten, das war ein Schweizer, Hans Urs von Balthasar. Und dieser großartige Theologe, der noch zum Kardinal ernannt worden ist, ist aber ganz schnell gestorben, weil ich glaube, da hat er keine Lust drauf, aber ist egal. Der Hans Urs von Balthasar, der hat gesagt, das wichtigste katholische Wort lautet, jetzt dürfen wir mal prakisieren. Was wird das sein? Sünde? Nee, dafür sind die Calvinisten und Pietisten zuständig. Christus? Natürlich. Aber er hat was anderes gesagt. Das wichtigste katholische Wort lautet und. Und, hat Hans Urs von Balthasar gesagt. Das ist im Grunde genommen genau das, was auf einer ganz tiefen theologischen Ebene einer der größten Theologen der ganzen Geschichte gesagt hat. Denn für mich, der größte Theologe, es war natürlich ein Rheinländer. Ne? Gut, verschärftes Rheinland, also der kam von der Mosel. Ja, geboren 1401 in Kues an der Mosel. Wunderschöner Weinort. Ne? Das war Nikolaus Cusanus, Nikolaus von Kues. Und der Nikolaus von Kues, der hat gesagt, und jetzt müssen wir wieder, das mussten wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist der Zusammenfall aller Gegensätze. die Coincidentia Oppositorum. Und da ist genau dieses Bild drin. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Wenn wir in die griechische Sprache gehen, wenn verschiedene Bilder in einem Bild zusammenfallen, das griechische Wort dafür kennen wir all. Das heißt Sym, also Sym zusammen, Symbol. Bollon, das Bild. Also symbolisch ist, wenn verschiedene Bilder in einem Bild zusammenfallen. Das Gegenteil von symbolisch auf Griechisch kennen wir auch alle. Das Gegenteil von symbolisch heißt diabolisch. Dia auseinander. Diabolisch ist das Gegenteil von symbolisch. Und wir wissen alle, dass diabolisch auch teuflisch heißt. Spalten ist teuflisch. Zusammenführen ist göttlich. Jeder Krieg fängt mit einer Spaltung an. Sei es im Sandkasten, da geht's schon los. Das ist mein Förmchen. Ja? Jedem Krieg geht eine Spaltung voraus. Ob es nun der Sandkasten ist oder der Weltenbrand. Wenn ich Krieg will, dann muss ich spalten. Alles. Das geht bis in unsere Kirche. Ja? Das Teuflischste in unserer Kirche ist, wenn wir mit den gegensätzlichen Kräften, es ist gut, dass es die gibt, selbstverständlich, ja. Aber wir dürfen uns nicht spalten lassen. Spaltung ist diabolisch. Wir müssen, das ist die Aufgabe, in einem Bild symbolisch uns zusammenführen lassen. Für mich ist das Bild klar. Das ist der Gekreuzigte, der die Seiten zusammenhält und in seiner Wunde, wo Blut und Wasser herausfließen, in einem Symbol von Blut und Wasser alle gegensätzlichen Kräfte zusammenführt. Also, symbolisch ist göttlich, diabolisch ist teuflisch. Und das ist genau der Punkt. Und jetzt erzähle ich etwas, jetzt kommen wir zum Fastelovend. Jetzt erzähle ich was aus dem Nähkästchen. Seit 1996 bin ich im großen Karneval. Natürlich habe ich viel früher angefangen. Anfang der 70er Jahre bin ich zum ersten Mal auf der Bühne. Und wo? Natürlich in der Pfarrei. In der Pfarrsitzung in Wipperfürth, im Bergischen Land, in der Kajuja, da war ich zum ersten Mal da. Und jetzt küdet. Als ich in den großen Karneval kam, habe ich alle Kollegen gefragt. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich komme auf die Bühne oder hinter die Bühne zunächst mal im großen Karneval und sehe alle meine Idole, die ich ja vorher, weil ich immer Karnevalsjeck war, aus dem Fernsehen, aus dem Radio kannte. Der Blackfoes, der Paweier, der Höhner, der Räuber, mit Fussig Julchen, ja, oder die Gerd Rück, kennen wir alle, der Weltenbummler. Und hier, der Bekloppte, kennen Sie auch, ne? Hans Bulz. Butterblümchen. Ja. Ein Drecksack, wie er im Buche steht. Gott habe ihn selig, ja. Aber ein Genie, ja. Übrigens, Hans Bolz, ein Butterblümchen. Als der mich das erste Jahr beobachtet hat und merkte, ich komme an, ne, da sagte der zu mir wirklich ernsthaft Folgendes. Ich gebe dir einen Tipp. Kauf dir eine Kirche und mach dich selbstständig. Ne? Das war Hans Bolz, ja. Also Hans Bolz, und natürlich, wir kennen ihn alle und verehren ihn. Er ist ein richtiger Kulturkrat, aber er ist ein Genie, der hier, ne? Superscientia. All die, die ich gerade genannt habe, habe ich gefragt, Wo habt ihr denn angefangen? Ne, mit dem Karneval. Wo wart ihr zum ersten Mal auf der Bühne? Und alle, die ich gerade genannt habe, haben geantwortet, in der Pfarrei. Ja, gut, jetzt nicht 100%, also Bernd Stelter zum Beispiel nicht, der ist evangelisch, kann ich auch nicht führen, ne? Aber, aber sonst, alle anderen, gibt's nur ganz wenige Ausnahmen, haben angefangen im Pfarrkarneval. Für mich ein Zeichen, ja, der Karneval hat seinen Ursumpf nach wie vor in den Pfarreien. Da kommen die Gewächse her. Ja. Aber dennoch, ich erzähle euch jetzt mal die meistgestellte Frage an mich. Wie gesagt, 96 bin ich in den großen Karneval und seitdem ist die meistgestellte Frage immer dieselbe. So in dieser rheinischen, zurückhaltenden, introvertierten Art. Hören Sie mal. Ja, bitte. Sie sind doch nicht wirklich katholischer Diakon. Das heißt, für viele Leute ist also wirklich nicht denkbar, oder die meinen, ich hätte wirklich Diakon erfunden für die Bühne. Und dann sage ich zum tausendsten Mal, ja, doch, ich bin wirklich Diakon. 1993 schlage ich im Dom zu Köln platt ob der Äd. Der Bischof hat mir die Weihe rein, gedeut, Junge, die Christiane mir ab. Da gehen die Augen so groß. Wie, Sie sind wirklich eine Diakon? Ja. Och, dann kommt natürlich die Frage, die geht immer. Ja, jetzt sagen Sie doch mal, erklären Sie mal, was darf denn eine Diakon? Und dann erkläre ich, verkürzt natürlich, Herr Pastor, aber dann erkläre ich, ja, ich darf fast alles, was ein katholischer Priester darf. Ich darf taufen, Beerdigungen, Trauungen, ja. Gut, das ist manchmal dasselbe, das wissen die aber nicht gut. Ups. Andachten, ja, die mache ich besonders gern. Tantum ergo sacramentum. Andachten, Predigten, Evangelium vortragen. Ich sage, nur die spannenden Sachen in der Kirche, die darf ich nicht. Ja, die darf nur der Priester. Also ich darf keine Messe lesen und ich darf keine Beichte hören. Wie, Sie dürfen keine Beichte hören? Nein, ist blöd, wäre ja mal interessant, ne, oder? Ach, ja, ja. Ist ja gut, dafür darf ich spannende Sachen machen, die ein Priester nicht darf. Das ist aber was. Ich sage immer so, Domradio, bitte mitschneiden. Ein Diakon darf heiraten, ein Priester braucht nicht. Ist ein feiner Unterschied. Gut, gut, da gibt es ja viele blöde Witze zu dem Thema. Sei mir erlaubt, Heiliger Bartholomäus, entschuldige mich, aber es sei erlaubt. Treffen sich zwei katholische Priester. Da sagt der eine, hör mal, meinst du, wir werden es noch erleben, dass der Zölibat aufgehoben wird? Sagt er, nö, wir wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht unsere Kinder, wer weiß es denn. Und das ist genau der Punkt, wo die zweite Frage, die ebenso häufig an mich herangetragen wird, ja, ihren Sitz hat. Die zweite häufigst gefragte Frage ist auch immer dieselbe. Hören Sie mal, Sie erzählen immer, dass da Beschwerdebriefe an der Kanalmeister, also Kardinal Meissner, geschrieben werden über Sie. Das haben Sie doch erfunden. Das ist nicht erfunden. Jedes Jahr, seit 96, jedes Jahr kommen Beschwerdebriefe an den Kardinal Meissner über mich. Das ist mir manchmal peinlich, weil jeder hat ja in der Personalabteilung vom Generalvikariat eine Akte. Meine Akte ist mittlerweile auf zwei Aktenordner angeschwollen, nur mit Beschwerden. Ja, ist auch schön, ne? Ja, also das ist, die schreiben auch immer dasselbe. Ja? Gut, das sind jetzt im Grunde genommen nicht viel. Ja? Sie müssen bedenken, also in den Fernsehsitzungen, da sind ja Millionen, die dazugucken. Und wenn dann so ein paar, ein halbes Dutzend pro Jahr, ja, ist natürlich nicht viel, aber immerhin, sie sind da. Und die schreiben auch immer dasselbe. Ne? Im Grunde genommen schreiben alle, Herr Kardinal, schreiten Sie ein. Es gehört sich nicht, dass ein Geistlicher in die sündige Welt des Karnevals geht. Natürlich wird im Karneval gesündigt. Bei jedem rauschhaften Fest wird gesündigt. Ich sage immer, wenn die Leidenschaft zur Tür reinkommt, rettet sich der Verstand aus dem Fenster. Ne? War immer so. Beim Wehr ja auch nicht so schlimm. Ne? Nur am nächsten Morgen klingelt es, steht der Verstand vor der Tür, will wieder rein. Ne? Klar, ne? Und bitte. Und wenn ich euch nur eine kleine Auswahl sage, worüber sich die Leute beschweren. Ich werde nie vergessen, der erste Beschwerdebrief, das war natürlich in der ersten Session, wo ich in der Fernsehsitzung war. Das war 96, 97. Ich in der Fernsehsitzung, stolz wie Oscar. 3 Tage nach der Ausstrahlung kommt ein Brief vom General Fikar, ja. Und ich in meiner Naivität, ich denke noch Lorenz an, er will gratulieren, ne? Ja, ihr Dresse. Da stand, und das ist jetzt wahr, was ich erzähle, stand Folgendes in diesem Brief. Lieber Mitbruder, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wegen Ihrer Fernsehrede eine Anzeige wegen Gotteslästerung gestellt wurde. Ich wurde wachsbar, ich ein Anzeige, im Leben noch nicht gehabt, ja, und dann wegen Gotteslästerung. Es ging um einen Witz. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Witz ist so alt, der wurde schon auf der Erstkommunion von Marie-Louise Nikutta erzählt, ja. Ist ja die Patentante von Johannes Heesters, ich weiß nicht, ob es ist. Ja, gut. Ist Quatsch. Ich habe sie gerade noch, ich komme vom Geburtstag von Gisbert Baltes, gerade noch sie sehen, sieht blühend aus, ist ja noch ja nicht alt, knapp 70, ne? Aber man kann sie so schön damit ärgern. Gut. Also ein Witz, der wirklich uralt ist. Aber da können Sie mal sehen, Sie können den Witz wahrscheinlich mitsprechen, ja? Ich erzähle den, aber da können Sie mal sehen, worüber Leute sich aufregen und sagen, das geht nicht. Ich hatte Folgendes erzählt. Der Chef vom Kölner Dom ist ja nicht der Kardinal. Es war bislang nur Insidern bekannt, dass der eigentliche juristische Chef des Domes ist das Domkapitel und der Dompropst. Ja? In Deutschland ist das aufgefallen mit dieser ganzen Auseinandersetzung mit diesem neuen Fenster. Ihr kennt es, das Richterfenster, der Lappenclown, ne, der da hängt, ne? Schön bunt. Die Kunstwelt fiel auf die Knie vor diesem, ja, genialen Fenster. Der Kardinal findet das furchtbar. Das ist bekannt. Ne? Und da haben sich natürlich alle in Deutschland gefragt, Moment mal, wenn der Bischof von Köln das Fenster im Dom furchtbar findet, warum lässt er es denn dann da überhaupt in den Dom rein? Ja, hätte nichts zu sagen. In den Dom rein oder raus lässt das Domkapitel. Also jetzt kommt der Witz. Ich hatte also Folgendes erzählt. Der Chef vom Kölner Dom, dieser alte Witz, der Dompropst, will im Dom eine besondere Predigt halten. Eine Predigt, so sagt er sich, wo die Leute noch Wochen, Monate lang von sprechen wollen. Ja? Gut, da muss er natürlich irgendwas ganz Besonderes bringen. Überlegt er. Nächste Predigt hast du Pfingsten, Fest des Heiligen Geistes. Heiliger Geist wird dargestellt als Taube, da hammert. Da hätte er sich ein Duf besorgt. Dem Kirchenküster die Duf in die Hand gedrückt und hat gesagt, Herr Müller, wenn ich in meiner Predigt an die Stelle gelange, der Heilige Geist möge erscheinen, dann lassen Sie die Taube in den Dom flattern. Selbstverständlich. Der kütt in der Predigt an die Stelle. Der Heilige Geist möge erscheinen. Nix. Wird nervös. Der Heilige Geist möge erscheinen. Geht die Tür von der Sakristei auf. Der Küster kündet in der Dom unvermeldet. Er kann nicht kommen, die Katze hätte ihn gefressen. Dieser harmlose Witz, ja, meine Güte. Gut, natürlich hat das mit dieser Anzeige überhaupt nichts gegeben. Das verlief selbstverständlich im Sande, da war ja nichts. Aber ihr könnt sehen, worüber sich die Leute aufregen. Ich meine, das ist heutzutage ja sowieso. Also du darfst ja auch jetzt, unabhängig von der Religion, ich sage immer, schlimmer als die Inquisition im Mittelalter jemals war, viel strenger, ist die heutige Inquisition. Und das ist die Political Correctness. Ja? Du darfst ja nichts mehr sagen. Wenn irgendetwas nicht politisch korrekt ist, dann kommt die Meute, ja? Die Empörungsmaschinerie. Springt an und haut dich in. Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als man noch Negerkuss sagen durfte? Kannst du heute mehr sagen. Das heißt heute stark pigmentiertes Eierschaumgebäck mit Migrationshintergrund. Ja? Soweit sind wir schon. Ehrlich. Jeder zweite Witz, ja, gilt schon als sexistisch. Ja? Es gilt mittlerweile schon als sexistisch, wenn du sagst, in Köln hat ein dicker Peter seinen Klöppel verloren. Ja? Du darfst keine Fragen mehr stellen. Ja? Ich hatte die einfache Frage gestellt, wie nennt man einen Fliesenleger im Knast? Kachelmann. Ja, wenn man doch was sagen darf. Diskriminierend, ja. Das ist alles diskriminierend, ja. Du darfst überhaupt nicht sagen. Einer meiner Lieblingsthemen ist so aufzuzeigen, dass es verschiedene Mentalitäten gibt. Natürlich, da haben wir in Nordrhein-Westfalen das Paradebeispiel, ja. Westfalen und Rheinländer, ja. Einen größeren Gegensatz gibt es nicht. Mein Freund, das ist der Psychotherapeut, ist ja hier in der Nähe, ja, Ensen, ja, ist der Psychotherapeut, Theologe, Kabarettist, Bestsellerautor Dr. Manfred Lütz. Ja? Sein Buch Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, stand monatelang auf der Bestsellerliste. Und der Lütz, ne, der ist ja wirklich hier in Ensen, ne, ist der ja Chefarzt, ne, der psychiatrischen Klinik. Übrigens Autobahnausfahrt Wahn, da muss er auch erstmal drauf kommen. Ne? Beziehungsweise, jetzt kommt der absolute Karlauer, für die ungetauften Patienten Abfahrt Warnheide. Ja gut, das ist ganz blöd. Und der Lütz, ne, der sagt immer, was ist schon normal? Wenn im Rheinland einer über Tische und Bänke springt, ist das quasi normal. In Westfalen wird das stationär behandelt. Ne? Das ist so. Ist wirklich so. Ich habe jetzt jüngst einen Auftritt gehabt in Arnsberg, Bergholm, im Sauerland. Es war herrlich. Es ist also wirklich, da saßen vor mir, es war 50 Jahre KB, Arnsberg, Bergholm. Und ich hatte die Festrede, auch so wie jetzt mit Pappnase. Ich hatte den Eindruck, also da saßen zum Beispiel drei Schützen in vollem Ornat. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon seit Mittag Korn getrunken hat. Die haben sich nicht bewegt. Die haben mich angeguckt, als wäre ich ein Alien. Ja? Und natürlich habe ich gedacht, das ist nichts. Von wegen. Der Westfale lacht wirklich gerne. Nur später. Ja? Und nach innen. Und nur ein Beispiel. Da kommt nach der Vorstellung, nach meiner Rede, kommt so ein richtiger Westfaler. Kommt er bei mich bei und sagt, ich wollte Ihnen noch gerne einen Witz erzählen. Erstmal, Herr Diakon, das war großartig, was Sie hier gebracht haben. Und ich wollte noch einen kleinen Witz erzählen. Da sind zwei betrunkene Sauerländer, gehen nacheinander aus der Kneipe über den Friedhof. Der erste fällt in ein frisch ausgehobenes Grab. Jetzt liegt er da drin. Es kommt der zweite vorbei, guckt in das Grab, sieht den und sagt, was bist du denn für ein Döskopf? Lässt er sich die Kiste klauen. Und sagt das so aus der Hüfte raus und geht. Da habe ich gesagt, was ist der Westfale herrlich? Aber wenn man da nur den Rheinländer mal gegenübersetzt, ja, das ist ja kilometermäßig überhaupt nicht weit. Aber es ist eine ganz andere Mentalität. Ja. Ich sage mal, der Rheinländer ist wahrscheinlich der einzige Menschenschlag, der überhaupt auf folgende Idee kommen kann, ja, indem er also Folgendes philosophiert: Es wäre besser gewesen. Adam und Eva wären Chinesen. Chinesen hätten den Apfel hängen gelassen und die Schlange gegessen. Da musst du erst mal drauf kommen. Da musst du erst mal. Das ist der Rheinländer, ja? Und dann ganz furchtbare, also Kritik habe ich dann bekommen. Mit dem Vorwurf, ich wäre rassistisch, weil ich eben in dieser Schiene einen Witz erzählte, die verschiedenen Mentalitäten, da kam noch das Wort Türke drin vor. Oh, ja. Aber ich erzähle den Witz, ja? Da ist ein Türke, ein Westfale und ein Rheinländer. Alle drei sind krank und die treffen Gott. Und dann sagt der Türke, Allah, ey Allah, bin krank, Allah. Aber das hat man in der Kirche gesagt, das ist auch schön. Ne? Bin krank, Allah. Viel Schmerz, Allah. Seht ihr?
Wo, mein Sohn?
Seht ihr? Im Kreuz. Oh, Entschuldigung, Allah. Im Rücken. Man muss ja vorsichtig sein beim Moslems. Küt Allah. Legt dem Türken die Hände auf den Rücken. Zack, ist der geheilt. Da sagt der Westfale, jo, das ist genau dasselbe mit meiner Schulter. Wow. Schmerzen in der Schulter. Kommt Jott, legt dem Westfalen die Hände auf die Schulter, zack, ist er geheilt. Dann wendet sich Gott mit seinen heilenden Händen Richtung Rheinländer. Seht ihr, pass auf, Jung, Flossen weg, ich bin noch 4 Wochen krank geschrieben. Keine. Das ist doch Rheinländer. Ganz andere Mentalität, ja? Gut, ich finde das alles nicht schlimm, das ist nicht rassistisch, das ist nicht diskriminierend, ist es alle nicht, ne? Aber gut, es gibt natürlich Spitze. Das ist dann so randmäßig und ich kann sogar verstehen, wenn sich ganz fromme Leute daran stören. Du darfst doch nicht Humor mit den heiligen Dingen so mischen. Aber das ist Quatsch. Meine Oma hat mir schon Witze erzählt, eine ganz fromme Frau. Witze erzählt, wo das Heilige selbstverständlich, ja, mit der Welt des Witzes verbunden wurde. Dünnes geht ganz allein morgens durch Köln. Kein Mensch unterwegs, nur der Tön. Und obwohl er allein auf der Straße ist, hört er laut und deutlich eine Stimme. Und die Stimme warnt ihn, eindeutig eine Warnung. Ja? Zurück! Der zurück, jung, Auto vorbeigebraust, hätte ihn erwischt, wenn die Stimme ihn nicht gewarnt hätte. Der Tönnes lohnt sich um. Nix. Kein Mensch zu sehen. Sagte, das löse ich jetzt nicht. Da hätte einer zurückgebrüllt. Wer ist das? Die Stimme antwortet, ich, dein Schutzengel. Minge Schutzengel? Ja. Hören Sie, ich kann dich ja nicht sehen. Engel sind unsichtbar. Ah ja, hören Sie, du Engel, du Labbes, wo bist du denn eigentlich?
auf deiner linken Schuld.
He?
He, ja.
Dann passen Sie auf. Kannst doch hier rumgehen.
Ha?
Dann tun Sie. Wo bist du?
Ellenbogen.
He?
He, ja.
Dann passen Sie auf. Kannst doch hier rumgehen.
Ha?
Dann tun Sie. Wo bist du?
In deiner Hand.
Da?
He, ja.
In meiner Hand.
Hm?
Da drin?
He, ja.
So, jetzt hab ich dich. Wo warst du, als ich hier rotan? Ist das sicher? Ja, und diese Selbstverständlichkeit, das zu mischen, ist nicht blasphemisch. Ihr werdet jetzt natürlich fragen, was sagt denn der Kardinal dazu? Wenn der seit 96 Jahr für Jahr die Vorwürfe, ja, geschrieben bekommt, ja, und die Beschwerdebriefe. Gut, ich verrate jetzt kein Geheimnis, das kann das Domradio ruhig senden. Ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, Kardinal Meissner ist nicht gerade der Rheinländer an sich. Und er hat auch kein Problem mit Ermahnungen. Im Gegenteil, ich sage mal, Kardinal Meissner hat ein Doppelbett, damit er sich auch nachts querlegen kann. Ja. Aber er hat noch nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Mal mich gerügt oder den Briefeschreibern recht gegeben. Ich habe es sogar einmal ausprobiert, da habe ich vor seinen Augen einen Witz über ihn erzählt. Er war Schirmherr einer Benefizveranstaltung im Sartori. Ich wurde schon im Foyer gewarnt, ja. Pass auf, Junge, der Chef ist da, ne? Dann habe ich gesagt, so, jetzt ist recht. Und bin ich auf die Bühne gegangen und habe so getan, als hätte ich den Kardinal ja nicht gesehen. Der saß natürlich in der ersten Reihe, super Kostüm, das kleine Schwarze trägt er ja ganz hier. Und ich zu den Leuten, ich habe einen schönen Witz über den Kardinal Meissner. Und die guten Leute, ja, die riefen, der sitzt da. Ja. Ich natürlich will nicht überhört. Sagt Kardinal Meissner, kommt zu einem ganz normalen Kölner Friseur. Der Friseur sieht der Kardinal und sagt, ach, das ist aber schön, dass Sie auch mal zu mir kommen, Herr Drevermann. Der Kardinal, Moment mal, Joachim, da musst du dich verhört haben. Eindeutig, ja, du hast dich verhört. Der wird dich doch niemals mit Eugen Drevermann, nein. Der Kardinal setzt sich also brav in der Stuhl, kriegt das Tor um den Hals und der Friseur fängt an zu schniggeln. Ne? Und, Herr Drevermann? Zu Hause alles in Ordnung, Herr Drevermann? Was macht die Familie, Herr Drevermann? Jetzt weiß der Kardinal natürlich kein Verhören, ja? Und er wird immer wütender. Friseur ist fertig, springt der Kardinal auf, brüllt den Friseur an, ich heiße nicht Drevermann. Sagt er, das weiß ich doch, Herr Kardinal, aber dann stehen Ihnen immer so schön die Haare zu Berge. Köchmann. Und auch da hat der Kardinal gelacht, und zwar ohne Gekünsteltheit, sondern von Herzen her. Viele wundert es, und jetzt komme ich zum Glauben, warum der strenge und manchmal sehr übellaunige Kardinal Meissner, das sage ich so, wie es ist, warum er so tolerant in diesem Punkt ist, mich wundert das nicht. Wir können über unseren Bischof sagen und denken, was wir wollen. Kritik ist auch immer bei Menschen angebracht. Aber eins ist auch unstrittig. Unser Bischof ist absolut authentisch fromm. Bis in seine tiefste Seele. Der wird wirklich eher sich töten lassen, als von seinem Glauben abzugehen. Und weil er ein frommer Mann ist, weiß er natürlich, dass der Vorwurf, der immer gestellt wird an mich, dass Kirche, Religion und die zugegebenermaßen oft sündige Welt des Karnevals und des Lachens und der Sinnlichkeit, dass das ein unvereinbarer Gegensatz sei. Er weiß, dass das Quatsch ist. Warum? Weil er weiß, dass im Innersten von beiden dasselbe ist. Wir wissen das alle. Ich will es erklären mit Manfred Lütz hier in Porzensen. Der Lütz sagt immer, erzählt mir, und auch in dem Buch, folgende erstaunliche Begebenheit. Er sagt, wenn zum ersten Mal in meiner Klinik ein Mensch zum Erstgespräch kommt mit dem Chefarzt, der er ja ist, mit der schlimmsten Krankheit, die es gibt. Es gibt eine Krankheit, die kommt aus der Hölle. Und das ist Depression. Deutschland hat das begriffen, spätestens mit Robert Enke. Aber viele, viele wissen das auch persönlich. Die Depression ist die Hölle, weil du bist abgeschnitten von jeglicher Freude. Interessanterweise, Martin Luther hatte depressive Schübe. Und in seiner blumigen Luthersprache nannte er diese depressiven Schübe Satansbad. Sehr treffend. Und Lütz erzählte mir, wenn er das Erstgespräch hat mit depressiven Patienten, er sagte, jeder würde den Patienten fragen, Herr so und so oder Frau so und so, jetzt erzählen Sie mir mal, warum sind Sie denn depressiv? Ja, ist das doch normal, dann fragt man doch. Nee, bitte, darfst du nicht machen. So, wie darfst du nicht machen? Nee, sagt er, überleg mal, Willibert. Wenn du einen depressiven Patienten, Menschen fragst, warum er depressiv ist, was macht er? Der wiederholt, wie in einer Endlosschleife, all das, was ihn quält. Der holt diese dunklen Schattenbilder herauf, der Angst, die dich morgens ist die Depression immer am schlimmsten, nach einer schlecht geschlafenen Nacht, und morgens springt dich die Depression an wie ein schwarzer Hund an die Gurgel. Es gibt eine große depressive literarische Person, die wir alle zumindest vom Namen her kennen, Dr. Faust von Goethe. Und Goethe lässt seinen schwer depressiven Dr. Faust sagen, weh, weh, wehrig die Gedanken los, die mich hinüber und herüber treiben. Ihr naht euch wieder wankende Gestalten. Das ist die Angst, die Panik, das Schwarze, das Dunkle. So. Und so sagt er, wenn du danach fragst, kommt das alles wieder hoch und du fixierst doch dein Gegenüber quasi noch einmal auf diese Ängste. Ja, ich sage, gut, aber du musst doch was fragen. Ja, sagt er, mach ich auch. Ich sage, was fragst du denn? Sagt er, ich stelle dem Patienten immer dieselbe Frage. Ich sage, Herr so-und-so oder Frau so-und-so mit ihrer schweren Depression. Ja, Herr Doktor, jetzt habe ich da mal eine Frage. Wie halten Sie das eigentlich aus? Sagt er, und durch diese Frage geschieht schon in dem Augenblick oft etwas ganz Erstaunliches. Ich sehe es an den Augen der Patienten an, dass, weil zum ersten Mal seit Wochen oder Monaten wird die Perspektive geändert, auf nicht das Dunkle, sondern auf das, und sei es noch so klein, es muss etwas geben, das den, so grausam das jetzt klingt, was ich sage, den Patienten bisher davon abgehalten hat, sich das Leben zu nehmen. Es muss etwas geben, was hell ist. Sagt er, das muss ich finden. Und wenn wir es gefunden haben, dann beschäftige ich mich nur damit. Die ganze psychotherapeutische Arbeit geht nur über das, was er gesagt hat, das tut mir gut, und wenn es nur so klein ist. Er fasst es so zusammen. Er sagt, wir Menschen meinen immer, es wären die Dinge, die uns unglücklich machen. Es ist natürlich was dran, also wenn uns was Schlimmes passiert, und natürlich beeinflusst das unser Leben. Aber er sagt, es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende sind nicht die Dinge, sondern wie wir die Dinge sehen. Die Perspektive ist das Entscheidende. Und ich hatte das gelernt auch über den Witz. Der Witz ist nichts anderes als ein Perspektivwechsel. In einem Witz, die Pointe, du gehst plötzlich ganz raus und stehst über der Sache, die du gerade erzählt hast. Und dieser plötzliche und unerwartete Perspektivwechsel verführt dich zum Lachen. Du lachst dich kaputt und du bist erlöst, befreit. Das Lachen befreit, das Lachen erlöst. Löst die Spannung. Was Dr. Lütz mir erzählte, ist dasselbe. Dieser Perspektivwechsel, die Dinge anders zu sehen, kann die Heilung einleiten in die Erlösung, in die Befreiung von deinen Ängsten. Und damit sind wir beim Glauben und auch bei meinem Glauben. Ich darf Ihnen deine wahre Geschichte erzählen. Sie haben vielleicht schon mal von der Giordano-Bruno-Stiftung gehört. Das ist die leidenschaftlichste atheistische Verbindung in Europa. Und ich bekam vor einiger Zeit eine Mail, so geht das ja höchst über Internet, von einem Dr. Vohwinkel, der hat gesagt, den Namen darf ich ruhig nennen, von der atheistischen Giordano-Bruno-Stiftung. Und der schrieb mir: Lieber Herr Bauls, wir möchten Sie gerne einladen zu unserem atheistischen Stammtisch. Da habe ich zurückgeschrieben: Ach nö, man lädt auch keinen Vegetarier zum Grillen ein, ist auch Quatsch, ne? Aber, Herr Dr. Vohwinkel, ich lade Sie ein. Ich lade Sie ein zu meinem Soloprogramm im Senftöpfchen. Senftöpfchen ist bekannt, ne? Soll übrigens im Rahmen der Köln-Düsseldorfer Friedensgespräche demnächst Löwensenftöpfchen heißen. Also er hat die Einladung als Ehrengast ins Senftöpfchen angenommen, und zwar freudig. Und ich wusste, ich kannte ihn ja nur von dem, ich wusste ja nicht, wie der aussieht, habe mich erkundigt, ist der da? Ja, der Ehrengast ist da. Ich wusste, der sitzt im Publikum im Senftöpfchen. Und dann bin ich Russ, ja, Ritsch hat Geburtskaport gesungen und dann an Mikro. Und ich sage: Meine Damen und Herren, ich erzähle heute Abend besonders viel über die Religion, weil mein Ehrengast heute Abend ist von der atheistischen Giordano-Bruno-Stiftung. Ich weiß jetzt nicht, wo er sitzt. Sie erkennen ihn an zwei Hörnern und leichtem Schwefelgeruch. War ja gemein, nie? Aber er war überhaupt nicht beleidigt, Rheinländer eben. Wir sind ein Trinken gegangen, ne? Anschließend. Zum Früh, hat der Gorbatschow ja schon gesagt, wer zum Früh kommt, den bestraft die Leber oder so ähnlich. Aber ja. Und wir waren in den meisten Punkten einer Meinung. Das wurde das Interessante. Nur im Entscheidenden nicht. Natürlich. In der Perspektive. Welche Perspektive nimmst du ein? Und ich erinnerte mich natürlich, was ich gelernt habe, dass das Entscheidende beim Witz die Perspektivänderung ist. Ich erinnerte mich, was Dr. Lütz sagte über den Perspektivwechsel. Und es ging um folgende Frage. Er gab mir einen Flyer von der Giordano-Bruno-Stiftung. Da stand drauf: Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie Kunst, Wissenschaft und Philosophie haben, brauchen Sie keinen Gott. Religion ist Dummheit. Dann habe ich ihm geantwortet: Herr Vohwinkel, geben Sie das Flugblatt mal einer Mama, die gerade ihr Kind beerdigt hat. Und dann habe ich gesagt: Jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel. Jetzt gehen wir mal unsere zwei diametral entgegengesetzten Perspektiven durch. Jetzt machen wir das mal ganz streng, ohne uns zu belügen. Ich sage: Aus der Perspektive, die Sie bieten, die atheistisch-materialistische, dann müssen Sie zugeben, dass Sie Folgendes denken müssen, wenn Sie Ihrem Kind in die Augen schauen. Dann müssen Sie sagen: Kind, du bist letztendlich nichts anderes. Und das muss man wirklich so sehen. Aus der atheistischen Sicht nichts anderes als ein Zellhaufen, der biochemisch reagiert. Und wenn ich dich lieb habe, Kind, ist auch das letztendlich nichts anderes als ein elektromagnetischer Prozess in meinem limbischen Gehirnlappen. Und wenn du stirbst, mein Kind, gehst du den Weg aller Materie in die Verrottung auf den kosmischen Abfallhaufen des Nichts. Sag Herr Vohwinkel, es kann sein, dass die atheistische Sichtweise, die atheistische Perspektive wahr ist. Ich kann sie aber nicht ertragen. In mir spüre ich, dass diese Sichtweise so abgrundtief absurd all unserer Sehnsüchte gegenübersteht. Anthony de Mello hat den wunderschönen Satz geprägt: Wenn es Gott nicht gibt, warum vermisse ich ihn dann so sehr? In uns ist eine Sehnsucht, in uns ist ein unstillbarer Durst. Ein unstillbarer Durst. Dass es nicht sein kann, dass wir nur ein Zellhaufen sind, der biochemisch reagiert. Das ist keine Seele, keine Liebe, denn die gibt es da nicht. Ja? Ist ja nur ein Prozess im Gehirn. Dass es das nicht gibt. Ich sage, Herr Vohwinkel, ich glaube einfach der Perspektive meiner Mama. Wenn meine Mama mir in die Augen schaute, dann hat sie gedacht und gesagt: Willibert, jung Kind, du hast eine Seele und deine Seele ist kostbarer als das ganze Universum und nichts kann deine Seele zerstören, Willibert, nichts kann deine Seele zerstören. Du bist natürlich unendlich mehr als nur Biochemie, du hast eine Seele, jung. Und wenn ich dann sagte: Mama, wenn du mal stirbst, ich habe Angst, dann sagte sie immer: Brauchst keine Angst zu haben, Willibert, brauchst du nicht. Wir werden uns wiedersehen. Das ist der Grund, warum ein Bartholomäus sich zu Tode foltern ließ. Es gibt einen letztüberlebenden Priester von den KZs, das ist Prälat Scheipers in Westfalen, ne? Klar, Dickkopf. Wohnt in Ochtrup, über 90 Jahre. Und Prälat Scheipers sagt immer, wenn man ihn fragt, wie haben Sie denn die Hölle des KZs überlebt, innerlich? Dann sagt er: Mich hat gerettet ein Satz von Romano Guardini. Guardini hat gesagt: Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten. Das ist die österliche Sichtweise. Niemand kann beweisen, habe ich dem Herrn Vohwinkel gesagt, was wahr ist. Ich sage aber, eins ist unstrittig. Die Perspektive Ihres Flugblattes ist letztendlich unendlich trostlos. Die Perspektive meiner Mama tröstet mich bis heute ins Herz. Das steht fest. Und ich glaube, und das ist der Grund, warum die zwei Welten zusammengehören. Ich glaube, wenn der Mensch aus gutem Herzen lacht, hat er eine Ahnung, dass die Sichtweise meiner Mama wahr ist. Bleiben wir bei Dr. Faustus. Der Pakt mit dem Mephisto, mit dem Teufel war: Wenn du mir zeigst, dass es einen Augenblick in meinem Leben gibt, wo ich sage: O Augenblick, verweile doch, du bist so schön, Dann glaube ich daran, sagt Dr. Faustus, dass es einen Sinn im Leben gibt. Da werde ich gläubig. Faustus hat das erlebt durch das Gretchen. Und ich glaube, es ist identisch mit dem innersten Wesen unserer Religion. So wie in dem Augenblick, wo wir aus gutem Herzen lachen, alle Mühsal und wenn man Schmerzen hat oder man ist krank, sterbenskrank, in dem Augenblick, wo man lacht, ist das weg. Ich glaube, wir haben dann eine Ahnung vom Himmel. Und ich glaube, man spürt das auch, ja genau in der Tatsache, dass man über Dinge, die eigentlich sehr ernst sind, Witze machen kann. Weil, der Satz von Guardini, wenn wir im Letzten geborgen sind, dann haben wir wirklich, das gelingt natürlich nicht immer, aber dann haben wir die Perspektive, dass alles andere vorletztlich ist. Und dann können wir auch Witze machen über Dinge, die eigentlich ernst sind. Ein Gedanke noch, ich sehe immer den Gekreuzigten hinter mir. Es gibt nur eine Stelle im ganzen Evangelium, wo Jesus mit seinem Vornamen und nur mit seinem Vornamen angeredet wird. Immer heißt es sonst, Jesus, Sohn des lebendigen Gottes oder Rabbi oder Rabuni und so weiter. Mit Ehrentitel immer einmal nur, eine einzige Stelle, wo er fast zärtlich nur mit dem Vornamen angeredet wird. Und das ist am Kreuz vom sogenannten guten Schächer. Der mit ihm Gekreuzigte sagt zu ihm, Jesus, gedenkst du meiner, wenn du beim Vater bist? Und seine Antwort lautet, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten. Das ist der Grund, so wie es die Frage an mich war, warum ich glaube. Das ist der Grund, warum ich glaube. Und um darauf zurückzukommen, aus dieser österlichen Perspektive kann man Witze machen über alles. Sei denn, ich mache keine Witze, die demütigend sind, aber sonst ist nichts tabu. Und deshalb mein Lieblingswitz zum Schluss über den Tod. Tönnes und Schäl, voll wie ein Eimer, schwankend durch die Straßen von Köln, unter Absingen von despektierlichem Liedjud, Maria durch Köln den Wald ging. Sie kommen an den Friedhof Melaten, Malotte. Ist ja der rheinische Dreisprung, ne? Maleste, Malat, Melaten. Die zwei Suffköppe über den Friedhof. Und mitten auf den Friedhof sinken beide in tiefsten Schlaf. Am nächsten Morgen wird der Tönnes wach. Filmriss. Schock. Gräber. Soweit das Auge reicht, Gräber. In dem Moment wird der Schäl wach. Rappelt sich Schuhe und sagt, Tönnes, was ist los? Sagt, was los ist, kann ich dir sagen. Auferstehung, wir zwei sind die Ersten. Das Grab ist leer und der Held war. Herrlich, ne? Und der Witz, ich sage mal, der Witz erzählt mehr über Ostern und das innerste Wesen unserer Botschaft als hochtheologische Vorlesungen an der Uni. Weil dann hat man es begriffen. In diesem Witz begreift man, dass in der Leichtigkeit und in der überfließenden Freude von Ostern, das ist die Botschaft, das ist unsere Religion. Deshalb glaube ich, In Süddeutschland sagt man, am Ostermorgen geht die Sonne dreimal auf. Ist natürlich Quatsch. Aber was für ein schönes Bild, dass selbst die Sonne dreimal aufgeht vor überfließender Freude dieser österlichen Botschaft. Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten. Mein Lieblingslied unter anderem ist: Herr, bleib bei uns, wenn's Abend wird, dass wir nicht um Ehre gehen, dann wird die Herde wie der Hirt eins glorreich auferstehen, eins glorreich auferstehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Pater Braun wusste schon, Humor ist ein Teil der Religion. Nur innere Freiheit von allen Sachen befähigt uns, sie zu belachen. Der Rheinländer hätte längs im Blut, der sät, der Hauptsach ist, et Hetz ist Jod. Und im Jachten des Lebens ist Humor der beste Dung. Heiliger Bartholomäus, bitte für uns, sät der Bergische Jung. Dankeschön.